Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So, jetzt haben wir im Kopf eine Aufgabe vor. Ich habe eine Aufgabe mit euch vor. Es ist ein bisschen schwer bei dem Wetter draußen, aber versucht mit mir jetzt einfach mal im Kopf, euch an einem warmen, heißen Sommertag ja, vorzustellen. Ihr lauft durch die Stadt, durch eine große Stadt. Es ist richtig, richtig heiß. Es ist so richtig ätzend heiß. Ja. Die Sonne drückt, es ist stickig. Es ist staubig, ja, der Schweiß rinnt runter und langsam merkt man so, boah, die Kopfschmerzen kommen langsam hoch, ja, so. Und jetzt geht man und sieht, da ist irgendwie grün, ja, und man geht hin und es ist ein Park. Und man kommt schon in den Park rein, seid ihr jetzt dabei, ja, ihr kommt schon in den Park rein und auf einmal wird es kühl, ja. Es sind viele schöne, große Bäume da, ihr geht in diesen Park. Und es ist gar nicht so viel los hier, ja, da ist diese herrliche Bank unter einem Baum und vor der Bank ist ein Brunnen, ihr setzt euch hin und dann lest ihr Trinkwasser, das gibt's ja nicht, ja, also ihr geht hin, ihr könnt dort trinken, frisches, leckeres Wasser, ihr könnt durchatmen, herrlich, oder? Ihr habt bestimmt schon mal sowas erlebt, ne, an einem richtig heißen Tag und dann kommt ihr in den Wald oder ihr kommt endlich raus in den Garten, könnt euch unter den Apfelbaum setzen, durchatmen. Und der Punkt der heutigen Predigt und dem Wort, was Jesus uns zu sagen hat, ist, ihr sollt dieser Park sein. Ihr sollt dieser bewässerte, erquickende, lebensspendende Garten sein. Lasst uns auf den Predigttext hören, was Jesus ausruft zum Laubhüttenfest, Johannes Kapitel 7. Ab Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Es ist also dieses Laubhüttenfest. Jesus war ja schon ein paar Tage wahrscheinlich dort. Er hat schon Bibelseminare gehalten. Und zum Laubhüttenfest erinnerte man sich ja an die Wüstenwanderung und wie Gott das Volk in der Wüste, in dieser heißen, drückenden Hitze immer wieder versorgt hat, vor allen Dingen mit dem Wasser aus dem Felsen. Und deshalb hat man dann zum Laubhüttenfest im Tempel, so am wichtigsten Tag, eben diesem großen letzten Festtag, Wasser aus Gefäßen einfach ausgekippt. Das war ein Ritual. Man goss dieses Wasser aus zur Erinnerung, wie Gott sozusagen das Wasser aus dem Felsen fließen ließ in die Wüste. Und natürlich auch mit dem Gedenken, wenn Gott es nicht regnen lässt, dann haben wir nichts zu essen. Ja, wir brauchen das Wasser von Gott. Und dort standen die ganzen Leute rum, dieses Wasserritual wurde wahrscheinlich gerade vollzogen. Vielleicht war es auch heiß und die Leute sagten sich, ja, wenn das fertig ist, gehe ich erstmal hier zum nächsten Getränkestand und hole mir was zu trinken. Und jetzt steht Jesus auf und ruft, wenn ihr wirklich Durst habt, dann kommt zu mir und trinkt bei mir. Also das wir können uns richtig vorstellen, das haute dort richtig rein. Wer wirklich Durst hat, kommt bei mir. Und was er eigentlich sagte ist, ich bin dieser Felsen, aus dem dieses lebendige Wasser kommt. Ja, es ging ihm natürlich jetzt nicht um den leiblichen Durst, es ist nur ein Bild für den geistlichen Durst, für den Durst unserer Seele. Den Durst nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Nach anhaltendem Glück. Und damit wir uns das richtig vorstellen können, ihr kennt doch sicherlich alle diese Ernüchterung, die man nach einem Hoch im Leben hat. Das ist dieser Durst. Davon redet Jesus. Ja, nachdem du endlich die Befriedigung erlangt hast, nachdem du diese große Freude, nach der du dich gesehnt hast, bekommen hast, was ist danach, wenn es vorbei ist? Ja, der schrecklichste Tag für manche Kinder ist der Tag nach dem Geburtstag. Einer meiner Kinder, der fiebert gerade hin zu seinem Geburtstag. Und morgen ist es dann soweit. Und übermorgen dauert es dann wieder ein ganzes Jahr lang. Totale Ernüchterung. Und wenn es dann nicht so war, wie man sich's vorgestellt hat, kommt die Enttäuschung noch dazu. Versteht ihr, dieses Gefühl, nachdem wir es gerade was Tolles erlebt haben, dann diese Ernüchterung am Tag nach dem Urlaub oder nach dem schönen Erlebnis. Das ist der Durst, von dem Jesus hier redet. Ich hatte doch gerade so einen schönen Moment. Warum ist es jetzt schon wieder weg? Und manche fragen sich wirklich, soll man überhaupt nach Glück streben? Soll man überhaupt nach Erfüllung streben, wenn die Ernüchterung und die Enttäuschung dann doch vielleicht viel mehr reinhauen, als vorher mich das Glück befriedigt hat? Ja, damals gab es die Stoiker, ja, wir kennen das so von einem stoischen Lebenswandel. Die haben ja einfach gesagt, ja, da gibt es diesen Weltenlenker, da gibt es diese Gesetze, du kannst nur eins machen, finde dich mit deinem Schicksal ab. Nimm's hin, lebe dein langweiliges Leben und freu dich auf deine langweilige Rente. Gab es andere, die haben versucht, nein, wir machen es anders. Das waren die Epikureer, ja, das war so ein bisschen die andere Strömung, die es damals gab. Die haben gesagt, wir versuchen einfach, das Beste aus unserem Leben zu machen, das Beste aus diesem Tag. Ich will so viel genießen, wie es geht heute, ohne zu viel an morgen zu denken. Ja, ich schalte die kommende Enttäuschung einfach aus. Die haben gesagt, vergiss doch die Umstände, vergiss vor allem den Gott. Du musst selber hier in deinem Inneren sehen, dass du glücklich wirst. Die haben Gott einfach ausgeschlossen. Die Stoiker, die haben gesagt, ja, wir können nicht zu Gott durchdringen, wir können uns einfach nur eben irgendwie hier abfinden damit. Beide können den Durst nicht stillen mit ihrer Taktik. Aber wisst ihr, wer am meisten Durst verspürt, das sind meistens nicht so die Leute, die sich so philosophisch irgendwie übers Leben Gedanken machen, sondern das sind die Leute, die verletzt wurden in ihrem Innern. Verwundete Menschen, die seelische Verletzungen davongetragen haben. Und seid mal ehrlich, wie viele Leute kennt ihr aus unserem Umfeld, aus eurem Umfeld, die nicht irgendwo ein Problem haben, die nicht irgendwo verwundet sind im Innern? Wo ist der Mensch, wo alles in Ordnung ist? Wo ist die Familie, die völlig heil ist? Als ich damals in Gladbeck bei der Straßenevangelisation da mitgeholfen habe, mit Fritz noch, wir sind durch die Straßen gegangen, wir haben irgendeine Frau angesprochen, die saß da, wartete auf den Bus, haben sie angesprochen und nach der Frage, ob sie sich schon mal Gedanken machte über Gott. Und es platzte nur so aus ihr heraus, schon im zweiten, dritten Satz, und sie hat uns ihr ganzes Leid erzählt. Endlich fragt mal jemand. Und vielleicht nehmen viele Menschen diese innere Verletzung, ja, diese bedrückte Seele, diesen Schaden, diesen Schmerz, den sie haben, gar nicht mehr so richtig wahr, weil du es eben schaffst, dich abzulenken oder weil du denkst, das ist eben so, du bist es einfach gewohnt. Ja, das ist so, wie wenn du den ganzen Tag nichts trinkst, weil du halt keinen Durst hast. Und am Abend wunderst du dich, warum fühle ich mich so schlapp? Warum habe ich Kopfschmerzen? Was ist wieder los mit mir? Du kriegst es gar nicht mit, dass du Durst hast, dass du Wasser brauchst. Und so geht es vielleicht auch vielen Menschen. Die kriegen es gar nicht mit. Aber es sind so viele verletzte Seelen, weil es so viele verletzte Familien, kaputte Familien gibt, durch Scheidung, Gewalt in Familien oder weil die Kinder eben von früh an die Ganztagsbetreuung geschickt werden, weil sie einfach zu wenig Liebe erfahren haben. Der Mensch ist davon ausgelegt, zu lieben und geliebt zu werden. Und wenn du eben zu wenig Liebe erfährst, dann hat das einen Einfluss auf deine Seele. Menschen leben in Beziehungen und leben unter der dauerhaften Angst, was ist, wenn die Beziehung zerbricht? Was ist, wenn der weggeht? Was ist, wenn meine Ehe zerbricht? Was mache ich dann? Sozusagen, ja, da ist jemand, der mich liebt, aber wie sicher ist es? Wie zerbrechlich ist das? Und wie oft hat man immer wieder Enttäuschung erfahren im Leben? Wie viele Menschen, die gehen von Enttäuschung zu Enttäuschung und da bleiben eben keine Hoffnungen mehr. Die sagen, es lohnt nicht mehr zu hoffen, es bleiben nur noch Ängste, nur noch Sorgen übrig. Und wie viele sind verletzt in ihrer Seele, verwundet, haben diesen Schmerz auf der Seele, einfach weil sie Schuld auf sich geladen haben und diese Schuld nicht losbekommen. Die bedrückt einen. Man weiß, es muss eigentlich in Ordnung gebracht werden, aber sie können es nicht, sie wollen es nicht, es geht nicht. Die Menschen leben vor sich hin, mehr oder weniger nehmen sie jetzt diesen Durst wahr. Die einen gehen vielleicht zum Psychiater, die anderen gehen zum Seelsorger, die nächsten nehmen Tabletten. Viele schaffen es, sich einfach irgendwie abzulenken mit Dauerbeschallung von Medien. Ja, dass ich 3 Messenger-Dienste geöffnet habe und es immer blinkt, das hilft natürlich, um nicht an meinen Durst zu denken. Aber was alle gemeinsam haben, ist dieser tiefe Durst nach Leben. Dieser Durst der Seele. Und manchen kommt es vor wie ein Loch in sich, das einfach nicht gefüllt werden kann. Es ist ein Durst nach Heilung, es ist ein Durst nach Ruhe, dass man innerlich zur Ruhe kommt. Es ist ein Durst nach Vergebung, dass man schuldlos bekommt. Und die Bibel bringt die Sache auf den Punkt. Dieser Durst im Menschen ist der Durst nach Gott. Du kannst ihn ja nennen, wie du willst. Du kannst ihn Durst nach Urlaub nennen oder Durst nach endlich wahrer Liebe oder was auch immer, dass du deine Wünsche endlich erfüllt hast. Aber weißt du, am Ende ist es genau das, der Durst nach Gott, den jeder Mensch in sich hat. Und dieser Durst, dieser tiefe Durst, das ist nicht nur ein Zeichen des Mangels, dass uns irgendwas fehlt. Dieser tiefe Durst, sagt die Bibel, ist auch ein Zeichen für unsere göttliche Herkunft. Affen und Zebras und was weiß ich, welche Lebewesen, haben diesen Durst nicht. Der Mensch hat ihn. Das ist ein Zeichen für seine göttliche Herkunft. Gott sagt uns, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, aber im selben Moment sagt er im Prediger 3, aber wir können nicht zum Ewigen zu Gott durchdringen, wir können ihn nicht erkennen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich komme von Gott und ich stille diesen Durst. Und nicht nur, damit ihr endlich satt werdet, sondern ich werde diesen Durst auf eine Art und Weise stillen, dass von euch Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das ist mein zweiter Punkt, das lebensspendende Wasser von Christus. Und der dritte Punkt ist dann, dass dieses lebensspendende Wasser, was von uns ausgehen soll. Aber schauen wir uns erstmal das von Christus an. Überhaupt Wasser, ja. Was für ein schönes Bild, was für ein passendes Bild. Immer wieder, wenn Gott im Alten Testament verheißt, ich werde mich euch nahen, ich werde euch retten, ich werde eurer Seele diese Ruhe und dieses Heil bringen, in euer ganzes Unglück, in eure ganze Schuld, in euer ganzes Schlamassel, dann verwendet er also ganz oft dieses Bild, ich werde Wasser auf dürres Erdreich gießen. Es wird wie sein, das ist alles vertrocknet und platt und schlapp und dann werde ich dort endlich Wasser ausgießen. Das ist das Bild. Und Gott sagt, ich selbst komme nah zu euch, denn ihr braucht das Leben und ich selbst bin das Leben und ich gebe euch das Leben, indem ich euch meinen Geist gebe. Die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, die wird zu euch kommen. Das Leben selbst wird zu euch kommen. Und hier steht ja dann, Jesus sagt, wie die Schrift sagt, ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt gibt Jesus hier keine Bibelstelle an, ja, das haben wir ja öfters, dass er auf die Schrift verweist. Wir haben jetzt aber keinen direkten Verweis. Und das ist so, weil die Schrift an ganz vielen Stellen darüber spricht, dass Gott unseren Durst stillen wird, dass Gott sich uns nahen wird. Aber wir müssen es ein bisschen differenzieren, denn so ganz so einfach ist es nicht. Es sind 2 Schritte, 2 Seiten. Was sagt die Schrift, wie der Heilige Geist zu uns kommt, wie wir sozusagen diesen Durst stillen können? Der erste Schritt ist, dass Gott uns erstmal überhaupt mit dem Geist anrühren muss, uns geistlich lebendig machen muss, uns sozusagen den Glauben schenken muss, uns die Augen öffnen muss. Das ist der erste Schritt. Das können wir nicht selber tun. Da muss Gott uns die Augen öffnen. Und der zweite Schritt kommt dann, und da sind wir gefordert, dass wir jetzt in dieser Beziehung mit Gott leben. Dieses Leben, was er uns geschenkt hat, ausleben. Das heißt, dass wir immer dabei, also dass wir von Gott trinken, täglich. Also das erste ist diese geistliche Wiederbelebung, die der Mensch braucht, weil er in Sünde tot ist. Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers, so wird er beschrieben. Und Adam und Eva haben sich, indem sie gesündigt haben, von dieser Quelle abgewandt. Und der Heilige Geist muss sozusagen den Menschen erstmal wieder geistlich wiederbeleben. Und ihr kennt das ja, wenn es so tagelang, letzten Sommer war es ja so trocken, wer einen Garten hat, der weiß, dass wenn es so Tage, wochenlang trocken ist, dann ist der Boden wie Staub. Wenn du auf so einen staubigen Boden jetzt noch einmal Wasser drauf kippst, selbst wenn du mit einem Schlauch spritzt, der Boden nimmt das Wasser nicht auf, das Wasser perlt einfach ab. Das ist das, Gott muss uns wiederbeleben, Gott muss uns aufnahmefähig machen, Gott muss unsere Seele mit dem Heiligen Geist erstmal benetzen, damit wir aufnahmefähig werden für dieses lebendige Wasser. Aber das Mittel, wie der Heilige Geist unsere Seele benetzt, uns aufnahmefähig macht für das Wort Gottes, ist auch das Wort Gottes. Es ist kein Ritual, kein besonderer Akt, sondern er nimmt das Wort Gottes, um uns aufnahmefähig zu machen für das Wort Gottes. Und der Mensch, der hat Durst, der hat diesen tiefen Durst. Er hat diese, er hat dieses Loch in sich, was nur Gott füllen kann. Aber das Problem des Menschen ist, er hat keine Sehnsucht nach Gott, er hat kein Verlangen nach Gott. Weil er überhaupt keinen Zugang zu ihm hat. In der Bibel steht, wenn wir die Schöpfung sehen, dann müssten wir begreifen, es gibt einen Gott. Wir müssten uns nach ihm ausstrecken, aber die Sünde in uns bewirkt, dass wir die wunderbaren Dinge, die Gott uns in der Schöpfung gibt, gebrauchen und zu Götzen machen. Der Mensch kommt und sagt, ja, was brauche ich Gott? Ich nehme einfach die Gaben Gottes und nehme sie für, als Gott. Das ist Irrsinn. Wenn du gewohnt bist, dein ganzes Leben lang immer nur Cola und Fanta und Sprite zu trinken, dann kann ich den besten Wein vor dich hinstellen. Du wirst es nicht erkennen können. Du wirst diesen Wein nicht begehren können. Du wirst keinen Geschmack dafür haben. Selbst du wirst diesen Wein nicht genießen können. Du bist es einfach gewohnt, Cola, Fanta, Sprite zu trinken. Und der Punkt ist folgender. Durch uns Christen sollen diese Menschen, die keinen Zugang zu Gott haben, dieses lebensspendende Wasser Gottes schmecken. Sie sollen durch uns einen Geschmack dafür entwickeln, damit sie dann auch Durst danach bekommen. Damit wir ihn aber geben können, damit sie bei uns sozusagen dieses Wasser bekommen können, kosten können, müssen wir vorher empfangen. Wenn ein Strom, oder Jesus sagt ja, wenn Ströme von dir ausgehen sollen, ja was, dann musst du selber gefüllt sein. Wenn es nicht so ist, wenn du dich nicht füllst, wenn du nicht immer wieder gefüllt wirst, dann bist du wie so ein Schwamm, der kann ganz voller Wasser sein, aber du gibst und gibst und gibst und gibst und gibst und irgendwann ist er völlig platt und ausgedrückt und ausgedörrt. Wenn du gibst, ohne zu empfangen, dann wirst du irgendwann völlig ausgedörrt sein. Und wisst ihr, nichts ist schlimmer als aufgesetzte Frömmigkeit. Darum habe ich diesen Text lesen lassen. Ja? Die Juden haben sozusagen dort gefastet und haben sozusagen ganz groß getan, wir sind fromm, wir fasten, weil wir Gott an erster Stelle haben. Aber das war einfach nur aufgesetzt. Ja, mit zerknirschten Blick umherlaufen, auf irgendwelche Sachen verzichten und zum Lachen gehe ich im Keller und so weiter und so fort. Ja, aufgesetzte Frömmigkeit. Da müssen die Menschen gar nicht geistlich sein. Die müssen gar keinen Heiligen Geist haben. Die werden 10 Meter gegen den Wind riechen, wenn du dein Glauben heuchelst. Das kriegen die Menschen mit. Aber was sie auch mitbekommen, ist, wenn dein Glaube echt ist, wenn der wahrhaftig ist. Wenn du wirklich Zuversicht hast, wenn du wirklich an Gott glaubst, wenn du diese Liebe zu Gott hast, das ist dieser ansteckende Glaube. Und wisst ihr, eine der wichtigsten biblischen Methoden, damit du dein Umfeld erreichen kannst, damit du Einfluss haben kannst in dein Umfeld, das ist Gastfreundschaft. Also bevor deine Lebensströme, die von dir ausgehen, in deinem Vorgarten versickern, sagt Gott, hol doch das Umfeld, was du vielleicht nicht erreichst, weil du kein Straßenprediger oder Evangelist oder Missionar oder Pastor bist. Hol doch das Umfeld zu dir nach Hause. Gib den Menschen Anteil an deinem Leben. Das macht man durch Gastfreundschaft, damit sie Anteil an diesem Strömen lebendigen Wassers haben. Und wenn wir das machen, ich verspreche euch, dann wird diese Gemeinde wachsen. Aber bevor wir geben können, müssen wir empfangen. Wenn du dieser bewässerte Garten, dieser erquickende, belebende Park, den wir uns am Anfang vorgestellt haben, wenn du das sein willst, dann musst du selber Zugang zur Quelle haben. Und ich möchte euch jetzt drei Dinge weitergeben, wie ihr trinken könnt. Drei Dinge. Es gibt bestimmt mehr, aber das sind so die drei wichtigsten. Der erste lautet: Bibel lesen, betend die Bibel zu lesen und bibellesend zu beten. Betend Bibel lesen und bibellesend betend. Also wir sollen ja voll Geistes sein. Wenn Ströme dieses lebendigen Wassers von uns ausgehen sollen, dann müssen wir selber voll Wasser, voll Geistes sein. Durch die Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in uns. Er gibt uns dann fortan Anteil an seiner Liebe zum Vater. Das ist das, ja. Der Heilige Geist liebt den Vater, hat seine Freude am Vater und am Sohn. Indem er in uns ist, lässt er uns an dieser Liebe, an dieser Freude Anteil nehmen. Und an der Freude und Liebe des Vaters zum Sohn und an der Liebe des Sohnes zum Vater. Das ist die Liebe der Dreieinigkeit. Es gibt keine größere Liebe. Deshalb ist Gott Liebe. Und indem Gott in uns ist, gibt uns Anteil daran, an dieser übernatürlichen Liebe. Aber er macht das vorrangig durch das Wort Gottes. Also vielleicht haben wir ein falsches Verständnis vom Heiligen Geist in uns und von diesem Wasser in uns, von dieser Geistlichkeit. Vielleicht ist es eher so, dass wir es uns vorstellen wie so ein Zaubertrank, ja, aus dem Asterix-Comic, wo wir immer mal wieder einen Schluck nehmen müssen. Wir müssen immer mal wieder nachfüllen, damit wir wieder diese Power haben. Ja. Mehr so der Geist als unpersönliche Kraft, die Gott uns irgendwie in uns hineingegeben hat, aber selbst irgendwo auf Distanz bleibt. Jetzt mach was draus. Aber Jesus hat gesagt, der Geist, der wird zu uns kommen, er wird uns die Augen für Gott öffnen und dann wird er in uns bleiben. Der Heilige Geist, eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Und wie öffnet er uns jetzt die Augen für die Liebe Gottes? Für die Herrlichkeit Jesu. Wie öffnet er uns die Augen? Durch das Wort. Versteht ihr? Wenn wir das Wort lesen, mit dem Heiligen Geist im Herzen, dann wird der Heilige Geist bewirken, dass wir die Herrlichkeit Jesu im Wort entdecken. So funktioniert das. Nicht irgendwie, ich muss irgendwie jetzt wieder mehr Power, geistliche Power haben, sondern der Geist ist ja in uns. Und deshalb lest betend die Bibel und betet die Bibel durch und umgedreht. Tozer hat geschrieben, verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann. Pflege mehr die Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit Menschen. Dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Dann kannst du austeilen, wenn du dieses Vertrauensverhältnis mit Gott hast, durch dein Gebets- und dein Bibellesen, Leben. Also das erste war, betend Bibel lesen und bibellesend betend. Und der zweite Punkt, wie wir trinken können, ist, dass wir Sünde ans Licht bringen. Der Heilige Geist wirkt ja an uns und was macht er ganz oft? Er deckt Sünde auf. Und der Punkt ist, decke du die Sünde nicht wieder zu. Versuch das nicht wieder wegzudrängen. Sondern wenn der Heilige Geist Sünde in deinem Leben aufdeckt, dann bring sie ans Licht, bring es in Ordnung. Der Glaube wird ja auch beschrieben mit einem Lauf, mit einem Kampf. Und im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, ihr müsst diesen Kampf kämpfen, ihr müsst diesen Lauf laufen. Deshalb alles, was euch stört, die ganze Last, die legt sie ab. Ihr geht doch auch nicht mit einem fetten Rucksack einen Dauerlauf machen. Es sei denn, ihr trainiert für irgendwas und sowas. Ja? Nein, wir legen die Last ab. Ich ziehe mir meine leichten Schuhe und meine leichten Sportbekleidung an, damit ich laufen kann. Und so sollen wir es machen. Legt die Last ab. Wenn Gott, wenn der Heilige Geist euch Sünde zeigt, dann bekennt sie, bringt sie in Ordnung. Und in diesem Zusammenhang, im Hebräerbrief wird deutlich, dann werdet ihr auch solche wirksamen Zeugen sein für Jesus. Und der dritte Punkt, wie wir trinken können, der lautet Gottesdienst. Das ist das, was wir hier gerade machen. Wir werden das, was wir anbeten. Wir werden das, was wir anbeten. Also lasst uns gemeinsam Gott anbeten und nicht irgendwelche Götzen. Und das geschieht hier im Gottesdienst. Und der Gottesdienst, ich sage das ja immer wieder, das ist kein nice to have. Ja, auch schön, auch mal einen Gottesdienst besuchen zu können, sondern das ist etwas, was wir brauchen. Im Gottesdienst wirkt der Heilige Geist auf ganz besondere Art und Weise Gemeinschaft. Das ist die Tankstelle, wo ihr sozusagen wirklich dieses Wasser trinken könnt. Nichts anderes wird euch dauerhaft und vor allen Dingen regelmäßig geistlich so beleben, wie indem ihr mit Gottes Volk Gott anbetet, wie indem ihr mit Gottes Volk auf Gottes Wort hört und gemeinsam auf Gottes Wort antwortet. Das ist der Moment in der Woche, wo ihr trinkt, wo ihr dieses geistliche Wasser von Gott empfangt. Der Vater gibt seine Liebe zu uns Menschen durch den Geist. Er hat seine Liebe in unser Herzen gegossen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir im Geist leben, also wenn wir diese Dinge gebrauchen, Bibel lesen, beten, die Sünde ans Licht bringen, Gottesdienst, die Gemeinschaft, wenn wir diese Dinge gebrauchen, das heißt im Geist leben, dann werden wir automatisch diese Liebe weitergeben können in unser Umfeld. Also Jesus macht es deutlich, klar, der Mensch kann nur durch Gottes Geist Gott erkennen. Wir können das nicht bewirken. Wir können das nicht machen mit irgendwelchen Tricks. Das muss Gott durch seinen Geist machen. Aber, das ist jetzt der Punkt. Wir sollen Zeugen des Wirkens des Geistes sein in der Welt. Und so werden Ströme lebendigen Wassers auch von uns ausgehen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Ja, die lebensspendenden Wasser durch Christen. Und ich habe 9 Ströme ausgesucht. Ich denke, es gibt mehr, aber 9 Ströme, die von uns ausgehen. Der erste Strom, das ist die Grundlage, ist unsere Rettung selbst. Im Jesaja Kapitel 41 überhaupt, ich habe die Woche so viel in Jesaja gelesen, wenn es um diesen bewässerten Garten, um dieses Wasser ging, die Quelle, die nicht versiegt. Da ist Jesaja voll davon. Aber er im Kapitel 41, dann sagt er, wenn Gott sich naht, wenn Gott euch errettet, wenn Gott seinen Geist gibt, wenn ihr zu dieser Quelle werdet, dann werdet ihr jubeln. Und dieser Jubel und überhaupt eure Rettung wird dazu führen, dass Menschen Gott erkennen. Ja, Jesaja 41, Vers 20. Damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat. Versteht ihr? Allein schon, dass du gerettet bist, ist ein Strom dieses lebendigen Wassers, ein Zeugnis der Gnade Gottes in der Welt. Da hast du noch nichts für gemacht. Das hat Gott gemacht. Das ist die Grundlage. Manchmal hat man Sorge, dass man sich nicht genug engagiert, wie kann ich Menschen erreichen? Ich will jetzt nicht, dass ihr total zur Ruhe kehrt und gar nichts mehr macht, aber ist das nicht herrlich, dass Gott das gebrauchen will als ein Strom lebendigen Wassers, einfach, dass er zeigt, guck mal, aus diesem sündigen Menschen, der gegen mich gerichtet war, der vollkommen verloren war, habe ich ein Kind Gottes gemacht. Das ist ein Zeugnis Gottes, seiner Gnade in der Welt. Der zweite Strom, das ist dann unsere Einstellung zu Gott und zu der Führung, die Gott uns gibt. Also ich meine damit, dass wir in Gottesfurcht leben, im Vertrauen zu Gott leben, dass wir Gott lieben, dass wir Hoffnung haben. Diese Zuversicht auf Gott, das ist wie ein Strom, der von uns ausgeht. Im 5. Mose 32, in diesem Lied des Mose, Da steht, denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Versteht ihr, wenn Menschen sehen an Christen, dass sie ein Fels haben, dass sie Zuversicht haben, dass sie nicht so einfach umhauen, dass sie Gott vertrauen, egal was kommt, dann sehen sie, sie haben ein Fels, auf dem sie stehen. Das ist nicht so, wie wo wir uns dran festhalten, was alles so zerbrechlich ist. Das ist ein Strom lebendigen Wassers. Es gab mal einen Missionar, der ist unter irgendeinen eingeborenen Stamm gegangen und wollte dort die Leute erreichen. Und er hat sein Leben lang, sein Dienstleben lang dort an dieser Stelle, ich glaube, nicht eine Seele erreicht. Keine Frucht, keine Bekehrung. Nichts. Bis er irgendwann krank geworden ist und gestorben ist. Und dann kam ein Nachfolger, die Stelle musste wieder gefüllt werden und der Nachfolger kam und der erlebte gleich in der ersten Zeit noch und nöcher an Bekehrungen. Der ganze Stamm hat sich zu Gott bekehrt. Und dann hat er gefragt, ja, was ist hier los? Warum? Was ist denn auf einmal los? Bin ich so viel besser als mein Vorgänger? Nein, haben sie gesagt. Wir wollten erst mal prüfen, als wir gesehen haben, wie der krank geworden ist und wie der gestorben ist und trotzdem auf Gott vertraut hat. Dann haben wir gesehen, wow, das scheint echt zu sein. Sie haben gesehen, der hat einen Fels. Der dritte Strom, der von uns ausgeht, das ist unser Wesen und damit unsere Einstellung zum Nächsten. In Galater 5 lesen wir, Vers 22, die Frucht des Geistes, was Gott durch den Geist in uns wirkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles Dinge, die ganz stark mit unserer Beziehung zum Nächsten zu tun haben. Wenn wir so mit unserem Nächsten umgehen, wenn wir freundlich bleiben, wenn wir barmherzig bleiben, sanftmütig, langmütig, das ist ein Zeugnis. Das gibt es heute nicht so oft. Da merken die Leute, das ist irgendwie anders. Das ist ein Strom lebendigen Wassers, wenn wir diese Einstellung zum Nächsten haben. Der vierte Strom, das sind die Werke der Nächstenliebe. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, sagt Jesus den Jüngern. Ja, Petrus schreibt das später, selbst wenn sie euch verleumden, selbst wenn sie euch Böses wollen, am Ende werden sie doch zwangsläufig Gott loben müssen, wenn sie eure guten Werke sehen. Ja, gerade euren Feinden gegenüber dann trotzdem ihnen zu helfen. Die Werke der Nächstenliebe ist ein Strom lebendigen Wassers, der von uns ausgeht. Der fünfte Strom, das sind unsere Worte. Das ist unsere Zunge. Wie sprechen wir? Was sprechen wir? Immer und immer wieder macht die Bibel deutlich, du kannst mit deinen Worten ganz viel Schaden anrichten. Du kannst Leute richtig tief verletzen. Du kannst Beziehungen komplett zerstören durch ein paar Worte. Aber du kannst mit Worten auch ganz viel Gutes tun. Kann man unseren Worten vertrauen? Und wie reden wir? Und finden wir die richtigen Worte im Angesicht der Not des anderen? Schaut mal, was Sprüche dazu sagt. Die Worte eines Mannes, und gemeint ist der gottesfürchtige Mann, sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Wenn Menschen Not haben und dann hören sie tröstende Worte, die wirklich das Problem ansprechen, aber auch irgendwie Hoffnung machen, dann merken die, das ist wie eine frische Quelle, an der ich mich jetzt laben kann. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Wir können mit unseren guten Worten anderen gegenüber zu dieser Quelle des Lebens werden. Oder schaut Sprüche 25, 11. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. Gut, ich bin nicht der Typ, der so auf goldene Äpfel mit silbernen Schalen steht und irgendwie so einen Kitsch rumstehen hat, obwohl bei uns vieles rumsteht, aber sowas nicht. Aber es ist was ganz Edles, was ganz Wertvolles. So ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Dann sagen wir, oh, gerade wenn die Not da ist, gerade wenn die Leute irgendwie nicht mehr weiter wissen, dann weiß ich doch auch nicht, was ich sagen soll. dann fehlen mir doch die Worte. Aber wisst ihr was, wir haben ja das Wort Gottes. Du musst dir doch nicht selbst ausdenken. Und das Wort Gottes hat in jeder Situation etwas zu sagen und es hat Trost zu spenden. Die Frage ist, bist du mit dem Wort Gottes gefüllt? Und deshalb der sechste Strom des Wassers, der von uns ausgeht, das ist das Wort Gottes aus unserem Mund. Wenn die Not so groß ist, dass man keine Worte mehr findet, dann haben wir immer noch das Wort Gottes. Gottes lebensspendender Geist wirkt durch Gottes Wort. Das war bei der ersten Schöpfung so, als der Geist wie eine Taube über den Wassern schwebte. Das war bei der Neuschöpfung so, wenn Gott Menschen zum lebendigen Leben, in eine Wiedergeburt schenkt, zum lebendigen Glauben beruft. Gottes Geist wirkt durch Gottes Worte. Jetzt schaut mal, was wir in Jesaja wieder finden. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Laufen zu hören, ist schon einfach herrlich, weil wir wissen, jetzt kommt eine freudige Botschaft. Jetzt kommt ein Wort, was uns Trost bringt. Die Frieden verkündigen. Die gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Das dürfen wir sein. Stellt euch vor, ihr lebt in der Ukraine, da die Geschwister, die im Krieg sind, und jetzt wurde der Friedensvertrag geschlossen und jetzt kommt die Delegation, die den Frieden verkündet. Wie herrlich ist das? Wir dürfen diesen Frieden verkünden, den Gott mit den Menschen schon gemacht hat am Kreuz. Und Gott sagt über dieses Wort, was wir weitergeben sollen, im Jesaja 55, Vers 11, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, eben wie der Regen, der vom Himmel fällt und dann eben das Gras wachsen lässt. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort ist mächtig. Und wisst ihr, Gott hat verheißen, auch im Jesaja 59 dann, Vers 20, dieses Wort Gottes wird aus meinem Knecht hervorgehen, nämlich aus Christus, aus seinem Mund. Aber wisst ihr was noch? Auch aus dem Mund seiner Kinder und Kindeskinder, also die zu Christus gehören, auch aus ihrem Mund wird dieses Wort hervorgehen. Es wird auch nicht aus ihrem Mund weichen. Gott will uns mit seinem Wort füllen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das war im Kapitel vorher, meine Worte sind Leben und sind Geist. Und Petrus kann auch nur sagen, du hast Worte des ewigen Lebens. Wie können wir das machen? Wie können wir diese Worte weitergeben? Die Antwort, die gibt uns auch die Bibel. Wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wenn dein Herz mit dem Wort Gottes gefüllt ist, dann kannst du gar nicht anders als davon reden. Vielleicht bist du nicht der sich alles auswendig lernt und dann immer, bei deiner Not, Jesaja 44, Vers 1 und dann zitiert. Aber weißt du, wenn du mit Gottes Wort gefüllt bist, wenn du betend Bibel liest und Bibel lesend, betest, ich muss das noch grammatisch genau hinkriegen, ist egal, dann werden Gottes Worte deine Worte prägen. Das passiert. Es geht gar nicht anders. Gottes Worte werden deine Worte prägen. Schaut euch Kinder an, wie sprechen die? Leider wie ihre Eltern meistens. Also wenn man Fehler macht, wenn man irgendwelche Worte sagt, die man eigentlich nicht sagen soll. Die Kinder lernen das sofort. Lasst eure Worte von den Worten des Vaters prägen, des himmlischen Vaters. Und so soll es auch mit der Gemeinde sein. Es ist verheißen in Joel 4, Vers 14, dass aus dem Haus Gottes, was ja jetzt die Gemeinde ist, ein Quell hervorbrechen soll, ein Quell, der, und jetzt steht dort an der Stelle, aus dem Tempel in Jerusalem wird dieser Quell hervorbrechen. Und wo fließt das Wasser hin? In das Tal Sittim. Das ist das Tal des Toten Meeres. Also da, wo nichts mehr ist, wo es tot ist. Und dort wird dieser Quell hinfließen. Aus der Gemeinde soll das Wort Gottes herausfließen in das Umfeld, wo es geistlich tot ist. Der siebte Strom des lebendigen Wassers, der von uns ausgeht, das ist die Vergebung. Wie kam Gottes lebendiger Strom zu euch? Wie kam er zu dir? Indem Gott dir die Sünden vergeben hat. Indem Gott sich mit seinem Geist, mit diesem heiligen Wasser dein Herz reingewaschen hat. Wie kann der Strom dieses lebendigen Wassers von dir jetzt ausgehen zu anderen? Indem du anderen ihre Schuld an dir vergibst. Ich hatte, letzte Woche war ich ja in Wetzlar, dort habe ich den Wolfgang Häde getroffen und kennengelernt, der arbeitet mit bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, im Jahr 2007 wurden ja drei Missionare, zwei türkische Missionare und ein Deutscher in der Türkei erstochen. Und sein Schwager war einer von denen und zwei seiner Kollegen. Er stand auch mit auf der Liste. Er hatte dann ein Jahr lang Begleitschutz in der Türkei. Die wurden 2007 erstochen und das war natürlich krass, denn das waren ganz ruhige Leute. Ja? Das war jetzt nicht irgendwie, dass sie eine Gefahr wären oder so. Aber die Frauen dieser drei Männer haben dann öffentlich kundgetan, dass sie den Mördern ihrer Männer vergeben. Und die Zeitungen haben dann geschrieben, das, was sie damit bewirkt haben, hier in unserem Land, das hat viel mehr bewirkt, als das, was vorher die Missionare durch ihren Dienst versucht haben. Vergebung wirkt. Der achte Strom des lebendigen Wassers, der von uns ausgehen soll, ist das Gebet. Konkret das Fürbittgebet. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ihr irgendjemand sagt, und das müssen ja keine gläubigen Menschen sein, sondern Ungläubige, die irgendein Problem haben, hey, darf ich für dich beten? Oder, ja, ich bete für dich. Ich habe noch keinen getroffen, der dann gesagt hat, nee, lass mal gut sein. Die sagen dann ja. Und wir dürfen das machen. Und dann fragen wir uns, ja, was soll ich denn für sie beten, für diese ungläubigen Leute, die Gott gar nicht kennen? Immer wieder dasselbe Gebet. Ja, Herr, segne sie. Bete mit Gottes Wort für sie. Nimm dir das Wort Gottes vor, das, was du heute früh gelesen hast und das, was du dort findest, bete für sie. Und der neunte Strom, und es ist sicherlich nicht der letzte, aber der letzte für unsere Predigt heute, das ist unsere Freude und unser Jubel über Gottes Liebe und über unsere Rettung in Jesus Christus. Das ist in Jesaja 35, wird das deutlich, wird dieser Jubel betont. Wir werden jubeln, wir werden uns über Gott freuen und dann steht unten, der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wenn wir uns wirklich über Gott freuen, wenn wir dieser Freude Ausdruck verleihen, dann werden wir zu diesem bewässerten Garten werden, wo andere sich laben und erfrischen können. Das sind 9 Ströme des lebendigen Wassers, die von uns ausgehen sollen. Es gibt noch mehr, mit Sicherheit. Und wisst ihr, wer weiß, an wie vielen Stellen Gott durch dich schon gewirkt hat? Vielleicht denkst du, was kann ich schon machen? Wo habe ich schon irgendwie Segen weitergegeben? Es sind manchmal so ganz kleine Dinge, so kleine Hilfsdienste, so ein freundlicher Blick, ein Anruf. Für uns vielleicht manchmal nebensächliche Sachen, durch die Gott ganz Großes wirken kann. Und deshalb lasst uns Gott bitten, dass er durch uns wirkt, dass er seinen Geist in uns gibt auf eine Art und Weise, dass wir überfließen davon und zu diesem herrlichen Park werden, wo Leute kommen und sagen, zu dem kann ich hingehen. Da empfange ich irgendwie Trost oder Hilfe oder Verständnis. Lasst uns Gott darum bitten. Wir wollen zusammen beten. Ja, himmlischer Vater, du sagst uns ganz deutlich in deinem Wort, dass wir gegeneinander freundlich sein sollen und barmherzig. Und dass wir einander vergeben sollen, genauso wie du uns vergeben hast in Christus. Und du rufst uns dann auf, werdet doch meine Nachahmer. Wandelt doch in der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Herr, wie können wir anders tun, als auf die Knie zu gehen vor dir und dich zu bitten, dass du uns innerlich stärkst, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir durch deinen Geist einfach mehr erkennen dürfen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Ja, du sagst, du willst uns geben, überbitten und verstehen. Und wer weiß, wie viel du schon durch uns gewirkt hast. Herr, wir bitten dich so sehr darum, dass du es machst in Zukunft, dass du diese Gemeinde zu einem Ort machst, von dem lebendiges Wasser ausgeht, hier in die Stadt Osnabrück. Und dass du jeden Einzelnen zu einem so erquickenden, lebensspendenden Garten machst für sein Umfeld. Herr, du gibst überbitten und verstehen und wir wollen dich um deinen Geist bitten. Stärke uns für unseren Lauf, für unser Zeugnis in dieser Woche. Amen.